Ich möchte noch gern ein Gebet mit uns vor der Predigt sprechen. Ja, himmlischer Vater, wir ehren und loben dich, weil dir alle Ehre und Lob gebührt. Wir danken dir dafür, dass du heilig, groß und allmächtig bist und dass du ja mit uns Menschen in Beziehung trittst, dass du in Beziehung mit uns leben möchtest und dass es so was Wunderbares hat. Dank, dass du mich gefunden hast und dass ich mit dir leben darf. Und ich danke dir dafür, dass wir heute Gottesdienst feiern können und dass du schon vor diesem Gottesdienst da gewesen bist, jetzt während des Gottesdienstes und auch danach. Ich danke dir dafür, dass du erfahrbar und real bist und dass du auch noch heute hier in unsere Welt hineinwirkst, dass du uns gebrauchen möchtest, um Salz und Licht in unserer Umgebung zu sein und dass du uns an Pfingsten den Heiligen Geist geschenkt hast, damit vieles möglich ist. Damit wir die nötige Kraft haben für den Alltag, den nötigen Mut. Danke dafür. Amen. Ja, ich möchte mit euch heute weiter in das Buch Daniel schauen. Wir sind gerade in einer Predigtreihe zum Buch Daniel. Und wir haben in den vergangenen Wochen schon einiges von Daniel und seinen Freunden gehört. Sie wurden ja aus Israel verschleppt in das ferne Babylon und waren nun in der Fremde, in einem feindlich gesinnten Land unterwegs, aber trotzdem hielten sie an ihren Glauben an den lebendigen Gott fest und standen treu zu seinem Wort und seinen Gesetzen. Und gleichzeitig suchten sie auch nach dem Besten für ihre Umgebung. Sie setzten sich ein für ihr Umfeld. Und heute wollen wir erneut von Daniel lernen. Einer der bekanntesten und wahrscheinlich beliebtesten Geschichten der Bibel des Alten Testaments, so ist es auch bei meinen Söhnen und das ist auch die Geschichte, die seltenst in einer Kinderbibel fehlt, ist die Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Wenn wir in das Buch Daniel hineinschauen, das ganze Buch durchgehend, können wir immer wieder erkennen, dass Gott die Kontrolle und die Macht über alles hat. Über alle Nationen, Reiche, Könige, Menschen und ja, sogar hier in diesem Bibeltext auch über die Tiere können wir das sehen. Gott hat wirklich alles unter seiner Herrschaft. Egal, wie die Umstände aussehen oder uns auch einreden mögen. Hier in diesem 6. Kapitel erfahren wir weitere Details über Daniels Leben. Er war inzwischen nun schon 80 Jahre alt und immer noch diente er den Königen in Babylon. Es war inzwischen nun schon der 3. König, unter dem er gedient hatte. Der 1. König war Nebukadnezar, danach folgte sein Enkel Belsazar und jetzt war es König Darius aus Medi-Persien. Daniel hatte über diese langen Jahre immer loyal, zuverlässig und hilfreich seine Dienste den Königen von Babylon erwiesen. Und so hatte er inzwischen auch eine sehr bedeutende, hohe Stellung im Königreich. Er war weise und regierte das Land auch sehr gut. Und daher dachte nun dieser König Darius darüber nach, ihn zum Ministerpräsidenten des gesamten Land Babylons zu machen. Und ich möchte mit euch die ersten Verse aus dem Buch Daniel Kapitel 6 lesen. Da heißt es, und Darius aus Medien empfing das Reich, als er 62 Jahre alt war. Und es gefiel Darius, über das ganze Königreich 120 Statthalter zu setzen. Über sie setzte er 3 Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König nicht zu Schaden komme. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein außergewöhnlicher Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Gott gibt, habe ich den ersten Punkt überschrieben. Alles, was wir haben, kommt von Gott. Alles, was wir sind, ist durch Gott. Wir leben aus dem Geschenkten von Gott. Jetzt steht hier Darius, er war ja ein Herrscher, ein König, ein Eroberer. Jetzt steht hier im Text, Darius aus Medien empfing das Reich. Hä? Denkt vielleicht der eine andere, die haben sich doch dieses Reich selber erkämpft mit ihren Soldaten, oder? Die haben es doch selbst erkämpft und erobert, die Meder und Perser. Doch dieses Wort empfangen im Urtext, wenn man in die Bibel hineinschaut, hat folgende Bedeutung. Da steht, empfangen heißt etwas aus der Hand eines Höheren empfangen. etwas aus der Hand eines Höheren empfangen. Obwohl Darius der damalige Herrscher und König war, gibt es dennoch jemanden, der über ihm steht und ihm die Herrschaft verliehen hat. Zunächst einmal dort vor Ort war es auch noch der Großkönig Kyros, der auch der gesamte Herrscher von dem ganzen Reich damals war. Darius hatte nur einen Teilbereich. Aber letztendlich ist Gott, der alle und jedem die Herrschaft verliehen hat. Und das gilt auch generell. Wenn jemand etwas erreicht hat, wenn jemand etwas bewirkt hat, wenn jemand etwas geschaffen hat, ist es letztendlich alles empfangen und es ist ein Geschenk von jemand Höherem, nämlich Gott. Und so schreibt es auch der Apostel Paulus in 1. Korinther 4, Vers 7. Dort heißt es, was hast du, das du nicht empfangen hast, schreibt er dort an die Gemeinden. Daher möchte ich uns ermutigen, lasst uns mit dem, was Gott uns anvertraut hat, was wir empfangen haben, immer weise und klug umgehen. Dann lesen wir hier über Daniel. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter. Daniel muss ein Alleskönner gewesen sein, mächtig, klug und schlau, und alles, was er wohl angepackt hat, wurde richtig gut. Doch damit endet nicht der Vers, sondern es heißt weiter, denn es war ein außergewöhnlicher Geist, oder andere Übersetzungen übersetzen es auch mit ein überragender Geist in ihm. Die Babylonier und auch Darius müssen wohl damals gespürt haben, dass mit Daniel etwas anders war. An seinem Handeln, an seinem Reden sahen sie diesen Geist Gottes, den sie so umschrieben, dass es ein außergewöhnlicher Geist ist, ein überragender Geist. Und an dieser Stelle, hier für Geist steht in dem Alten Testament das Wort Ruach, was auch immer wieder in der Bibel für den Heiligen Geist verwendet wird. Das ist das Entscheidende und das war auch, was Daniel unterscheidet hat. Es war der Geist Gottes, der Heilige Geist, der in ihm wohnte und lebte. Und damals, zu den alttestamentlichen Zeiten, war es noch so, dass nicht jeder den Heiligen Geist in sich hatte, sondern dass der Geist immer nur auf gewisse Personen ruhte oder gewesen ist. Das ist Gott sei Dank heute anders. Denn jeder, der mit Jesus Christus lebt, hat den Heiligen Geist in sich. Und das ist, was wir auch heute an Pfingsten feiern. Nämlich, mal bitte mit der nächsten Folie, wir erinnern uns daran, an das Kommen des Heiligen Geistes, an die Sendung Gottes Geistes an uns. Und es war so, dass Jesus ja hier diese Erde verlassen hat, an Himmelfahrt, was wir vor kurzem gefeiert haben. Und bevor er in den Himmel zu Gott gegangen ist, hat er seinen Nachfolgern, den Jüngern damals Folgendes gesagt. Er hat gesagt, und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann und nichts von ihm versteht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch bleiben. Der Vater Gott wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meiner Jesus-Stelle tritt, nämlich der Heilige Geist. Jesus verließ damals seine Jünger, aber er verspricht, sie nicht allein zu lassen, sondern dass sie einen Helfer von Gott gesendet bekommen. Und dann ist der Heilige Geist nicht immer nur eine gewisse Zeit auf einen Person, sondern dann ist er sogar immer in den Gläubigen, in uns. Das ist das Geheimnis von Pfingsten. Jesus ist nicht nur einfach gestorben, auferstanden und dann zu Gott gegangen. Er hat uns nicht hier auf dieser Erde allein zurückgelassen. Nein, er hat seinen Jüngern damals und auch allen Christen zu allen Zeiten nicht hier allein auf dieser Erde zurückgelassen, sondern er schickt uns einen Beistand, einen Helfer für unseren Alltag. Und liebe Naomi und liebe Ferry und alle, die ihr an Jesus Christus glaubt, auch ihr dürft wissen, dass dieser überragende und außergewöhnliche Geist Gottes in euch ist. Warum? Weil Jesus Christus euer Herr ist. Deswegen ist er in euch und das dürft ihr bewusst sein. Von daher ist vieles andere dann zweitrangig. Egal wie reich, wie schlau, wie stark oder wie schön du bist. Wenn du mit Gott lebst, dann bist du beschenkt mit seinem Geist und auch mit seinen Gaben. Und mit diesen Gaben, mit denen er dich ausgestattet hat, möchte er dich gebrauchen. Und so war es damals bei Daniel. Er lebte mit diesem lebendigen Gott. Und alles, was er ihm geschenkt hat und in hineingelegt hat, seine Gaben, seine Fähigkeiten, aber vor allen Dingen auch seinen Geist. Und dadurch erlebte er immer wieder auch in seinem Alltag, in dieser Fremde, wie Gott durch ihn wirkte und ihn gebrauchte. Gott hat also damals diesen Daniel einen außergewöhnlichen und einen hervorragenden Geist geschenkt, nämlich seinen Geist. Und der befähigte ihn dazu, sehr gute Arbeit im Reich Babylon zu leisten und gute Leistung zu erbringen. Und der König war so sehr davon beeindruckt, der Darius, von seiner Arbeit, dass er ihn befördern wollte zum einen der mächtigsten Männern, zum zweiten Mann im Reich. Und doch, wie oft so im Leben, wenn ein Mensch Erfolg hat, Erfolg geschenkt wird, wenn sein Leben gelingt, dauert es ja nicht lange, bis auch dann die Neider kommen oder es sehen. Und ich möchte euch den nächsten Vers lesen, da steht dann Folgendes. Da betrachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war so treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Da sprachen die Männer: Wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Treue zum Gesetz seines Gottes. Was ist das für ein Zeugnis? Bist du schon mal aufgefallen für deinen Glauben? Positiv? Daniels Beliebtheit und Anerkennung bringt nicht nur Freunde, sondern es treten auch Neider aufs Feld. Sie wollen ihn loswerden, sie wollen ihn am liebsten absetzen. Und sie versuchen, eine Möglichkeit zu finden, einen Anklagepunkt, den es ihnen ermöglicht, vor den König anzuschwärzen, ihn aus dem Feld zu räumen. Doch, was lesen wir? Sie fanden rein gar nichts an Daniel, wo sie hätten Anklage erheben können erstmal. Daniel lebte vor Gott und den Menschen rechtschaffend und ordentlich. Und Daniel war aber auch dafür bekannt, dass er an Gott gläubig war, dass er zutiefst an ihn glaubte und seine Gesetze gehalten hat. Was für ein starkes Zeugnis in einer fremden Kultur, in einer gottlosen Umgebung. Er übte seinen Beruf gewissenhaft und treu aus. Obwohl er in einem Umfeld war, wo vielleicht nicht immer alles mit rechten Dingen zuging. Und er hätte ja auch sagen können, na gut, ich bin hier Gefangener, die anderen mauscheln ja auch. Ich könnte ja auch einfach mal hier ein bisschen was tun und hier ein bisschen was machen. Es ist ja eh eine gottlose Gesellschaft hier in Babylon. Aber nein, er tat nichts Unrechtes. Er tat alles, was recht war vor Gott. Auch in den kleinen Dingen im Alltag war er treu. Und ich glaube, da können wir hier von Daniel lernen. Auch als Christen haben wir auch immer wieder darin einen Auftrag, Zeugnis zu sein in unserem Umfeld und auch in unserem Arbeitsumfeld. Eben nicht all das mitzumachen, weil die anderen das auch so machen, sondern uns zur Ehre Gottes gut verhalten und Vorbild zu sein. Und hier an dieser Stelle habe ich mich auch nochmal gefragt, wie sieht das eigentlich aus in meinem, in unserem Leben? Was für ein Arbeitszeugnis würde uns wohl ausgestellt werden? Was würden die Arbeitskollegen oder die Mitstudenten, Mitschüler über dein Leben, über deine Arbeitsmoral, über deine Arbeitsethik sagen? Und vor allen Dingen, würden sie das Allerwichtigste in deinem Leben bemerken oder auch erkennen, dass du an den lebendigen Gott glaubst und dass das auf dein Leben und deine auch Arbeitsweise Auswirkungen hat? Daniel war also ein richtig hervorragender Politiker, aber in erster Linie war er auch ein guter Zeuge des lebendigen Gottes. Und liebe Naomi und lieber Ferry, ich möchte euch ermutigen, seid auch gute Zeugen Gottes. Gebt weiter von eurem Glauben. Gebt weiter es durch gute Taten und auch durch Worte, dass ihr zu Gott gehört. Daniel lebte das in einem starken Bewusstsein und im Bewusstsein, dass Gott gegenwärtig ist und ihm war in erster Linie unterstellt und danach erst dem König. Und das wussten auch seine Neider, seine Feinde. Sie wussten, dass er einen kompromisslosen Glauben lebte und dass das die einzigste Angriffsfläche für eine hinterhältige und niederträchtige, feige Intrige dann für sie war. Sie hatten Angst, er wird jetzt auf einmal der zweite Mann, der Ministerpräsident. Sie hatten vielleicht Angst um ihren Status, war sie gefährdet? Und von daher fingen sie an, ein Komplott gegen ihn zu planen. Sie sahen nur die einzigste Möglichkeit jetzt, sie müssten ihn durch seinen Glauben zu Fall bringen. Und so taten sie das auch. Ich lese weiter in Verse 7 bis 8. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor dem König gelaufen und sprachen zu ihm: Der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es soll ein königlicher Befehl geben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in den 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden sollen. Da kamen nun diese Neider und unterbreiteten schmeichelhaft dem König diese fiese Gesetzesvorlage. Und der König erkannte in der ersten Linie nicht diese Hinterlist der Männer und ging darauf ein. Und so veranlasste er, dass dieses Gesetz umgesetzt werden soll. Auf heimtückische Weise haben die Neider es geschafft, den König dazu zu überreden, ihn aus dem Weg zu räumen, vorerst. Sie veranlassten mit seiner Hilfe das Gesetz auf den Weg zu bringen, dass 30 Tage lang niemand, kein Mensch oder jemand Ähnliches außer der König angebetet werden sollen. Und die Frage ist, wie reagiert jetzt nun Daniel darauf? Wir lesen es weiter in Verse 11. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber sein Obergemach offenes Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf die Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Das Erste, wie Daniel darauf reagiert, als er dieses Gesetz des Königs hört, ist nicht, dass er erstmal protestiert oder dagegen angeht. Nein, das Erste, was er tut, er geht in sein Haus und betet. Für Daniel gab es kein Leben ohne Gebet. Er brauchte dieses Gebet, um täglich neue Kraft für seinen Alltag zu haben. Und dieses Gebot des Königs hielt ihm aber nicht davon ab, diese Zeit mit Gott weiterhin zu haben. Und hier in diesen zwei Versen können wir nochmal sehr schön etwas über Daniels Gebetsleben erfahren und auch von ihm lernen. Nämlich, hier heißt es in dem Text, er betete zu seinem Gott, zu seinem Gott. Das heißt, Daniel hatte eine persönliche Beziehung. Und das wird in diesem Text noch mehrmals erwähnt, dass er immer wieder Kontakt zu seinem Gott suchte. Und er pflegte dieses täglich. Und so heißt es hier weiter, er fiel dreimal am Tag auf die Knie. Er betete, lobte und dankte seinem Gott. Und hier zeigt es auch nochmal diese Ehrfurcht, die Daniel vor Gott hatte. Denn Gott ist natürlich auch unser Freund und unser Vater, aber er ist auch ein heiliger und mächtiger Gott. Und das bringt Daniel durch diese kniende, betende Haltung vor ihm, indem er sich niederkniet. Und das tat er vor dem offenen Fenster damals in Richtung Jerusalem, weil dort der Tempel der Israeliten stand. Er betete und lobte und dankte. Beides gehört zum Gebet dazu. Sowohl, dass wir Gott loben und preisen für das, was er getan hat, für das, was er ist, für seine Größe, für seine Güte, für seine Treue, aber auch für das, was wir von ihm empfangen haben, wie ich am Anfang darüber gesprochen habe. Aber wir dürfen natürlich auch all unsere Anliegen, unsere Bitten und Fürbitte zu ihm bringen. Und dann heißt es hier weiter, wie er es zu tun pflegte. Das war nicht mal nur eben ein Stoßgebet, was er dort gesprochen hatte. Nein, er nahm sich immer wieder regelmäßig Zeit im Gebet. Er machte es zu einer guten Angewohnheit und von daher können wir da auch lernen, lasst uns immer wieder gute, feste Zeiten für Gebet haben, damit es nicht im Alltagstrubel untergeht. Sei es morgens vorm Aufstehen oder abends vorm Bett gehen oder auch, dass es eine gute Angewohnheit ist, vor dem Essen zu beten, dass wir da immer wieder auch Kontakt zu Gott suchen. Und dann heißt es zum Schluss, er flehte vor seinem Gott. Er brachte ihm alles. Er hatte eine vertrauensvolle Beziehung, All das Schöne, was er erleben durfte, brachte er Gott, aber auch jetzt das Schwierige. Und das dürfen wir auch von ihm lernen. Wir dürfen Gott immer und überall alles sagen. Wir dürfen ihn anflehen, wir dürfen ihn bitten und wir dürfen wissen, dass er da ist und uns hört. Und dann kamen diese Männer und fanden ihn wohl auf frischer Tat beim Beten. Er wurde in seiner Nachfolge von Gott auf frischer Tat ertappt. David fällt voll auf. Er wird erwischt beim Beten zu seinem Gott. Und hier nochmal die Frage, bist du schon mal wegen deines Glaubens aufgefallen? Daniel fiel auf, weil er hier am offenen Fenster dreimal täglich betete. Wir dürfen auch für Gott auffallen, positiv. Wir dürfen auf ihn hinweisen. Aber nicht in so einer hochnäsigen Art und Weise, dass wir meinen, dass wir etwas Besseres sind. Weil das kommt in erster Linie nicht gut an bei den anderen und es in zweiter Linie stimmt es auch gar nicht. Denn wir leben auch aus der Gnade und Vergebung von Jesus. Wir machen auch Fehler. Wir tun auch Dinge, die Gott nicht ehren. Aber wir dürfen wissen, dass wir Vergebung erfahren durch Gott. Und von daher tun wir aus dieser Liebesbeziehung heraus das, was ihn ehrt und halten seine Gebote. Wenn wir auffallen für ihn, dann ist es darum, dass wir ihm damit die Ehre geben wollen. Zurück zum Text. Die Feinde schwärzen ihn also an und diese Strafe muss nun umgesetzt werden. Ich lese Kapitel 6, Vers 17, da heißt es, da befahl der König, Daniel herzubringen und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Und sie brachten einen Stein, den legten sie auf die Öffnung der Grube. Den versiegelten sie der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ring seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Und der König ging weg in seinen Palast und fastete die Nacht und über und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht schlafen. Ich fand hier, als ich das gelesen habe, sehr hoch oder mega interessant, was König Darius hier zum Daniel sagt. Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Stell dir mal vor, du bist auf der Arbeit und dein Chef und du, ihr habt ein herausforderndes, schwieriges Meeting. Es gibt sensible Sachen zu verhandeln und alle sind angespannt. Und dann sagt er zu dir Folgendes. Ich wünsche Ihnen, Herr, Frau, den Segen und die Kraft deines Glaubens. Wie würdest du aus der Wäsche gucken, wenn dein Chef, der vielleicht gar nicht an Gott glaubt, dir so einen Spruch bringt? Und so muss es damals für Daniel gewesen sein. Der nichtgläubige König hat das ihm gerade so gesagt, wie es dort steht. Vielleicht hatte Daniel im Vorfeld immer wieder gedacht, wie viel kommt denn von meinem Glauben in meinem Umfeld überhaupt an? Bis zum Tage hat er vielleicht noch nie was vom König über ihn und seinen Glauben gehört. Und jetzt schien der Glaube etwas Früchte zu tragen. Plötzlich wurde ihm klar, dass der König Darius etwas von seinem Glauben an Gott verstanden hat. Und ich glaube und ich bin davon überzeugt, wenn ich in meinem Leben mit Jesus unterwegs bin und so lebe, wie es Gott gefällt, und versuche, in allen Bereichen meines Lebens ihn mit einzubeziehen, dann kann Jesus durch mich wirken. Durch mich und mein Leben und andere werden darauf aufmerksam. An dieser Stelle sehen wir aber auch, dass wir nicht vor dem Löwengruben des Lebens bewahrt bleiben. Ganz im Gegenteil, der Glaube ist hier, der schlussendlich Daniel auch in diese schwierige Situation bringt. Aber dennoch bleibt Daniel Gott treu. Er hält fest. Und hier können wir Folgendes und Entscheidendes auch von Daniel mitnehmen. Egal, wie unsere Löwengruben im Leben aussehen, ganz unterschiedlicher Art. Vielleicht ist eine Beziehung auseinandergegangen. Vielleicht ist dein Job unsicher. Vielleicht sind deine Kinder auf Abwägen. Vielleicht bist du geflohen vom Krieg oder wurdest verfolgt. Deine Familienmitglieder wurden zurückgelassen oder mussten zurückbleiben. Vielleicht hast du einen guten Freund, Freundin, einen Ehepartner verloren. Oder vielleicht erlebst du auch richtig Gegenwind gerade oder du bist krank und du spürst die täglichen Schmerzen. Dann möchte ich dich und mich heute Morgen ermutigen und sagen, wir dürfen wissen, wie Daniel, egal wie gefährlich oder bedrohlich auch diese Löwengruben des Lebens sind, Gott ist da. Gott sieht uns und Gott trägt uns durch und kann uns helfen. Und so sehen wir es auch in den weiterfolgenden Versen. Dort heißt es dann in Vers 20, früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Löwengrube. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Auch hier nochmal ein tolles Zeugnis des Königs über Daniels Leben. Und dann antwortet Daniel folgendes in den weiteren Versen. Der König lebt ewig, sagt er. Mein Gott hat seine Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinen Gott vertraut. Daniel wird hier von Gott gerettet. Auf übernatürliche Weise hält Gott den Löwen den Rachen der Mäuler zu. Aber Daniel hätte schlussendlich auch gar nichts gegen diese Löwen tun können. Das Einzige, was ihm übrig blieb, war, Gott ganz und voll zu vertrauen, sein Leben in seine Hand zu geben. Und Gott hat dieses Vertrauen belohnt und Errettung geschenkt. Und natürlich sind wir heute nicht in dieser Situation, dass wir in der Löwengrube sind oder mal reingeschmissen werden, aber man kann dieses im geistlichen Sinne auch immer wieder verstehen. Im 1. Petrus heißt es, euer Feind, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das heißt, der Feind, der Satan, versucht auch uns immer wieder im Alltag von Gott wegzubringen, uns von ihm abzubringen, indem er uns Versuchungen aussetzt, Verführungen, Angriffe und Lügen. Er will uns wegbringen von Gott. Von daher müssen wir da auch immer wieder an Gott dranbleiben. Aber wir dürfen ihm vertrauen und uns ihm unterstellen und unser Leben in diese Hand, in seine gute Hand legen. Und das hat auch Daniel damals getan. Er wusste, sein Leben ist in der Hand der Herrscher aller Herren und nicht in der Hand des Königs oder seiner Neider oder irgendwelcher Raubtiere. Er wusste, nein, der Herr aller Herren hat sein Leben in der Hand, egal in welche Situation er kommen möchte. Und das dürfen wir auch mitnehmen. Gott ist mächtig, Gott ist groß. Und schlussendlich bringt es der König Darius am Ende nochmal sehr gut auf den Punkt. Ich möchte es mit der letzten Folie hier lesen. Er erkennt etwas von diesem Gott Daniels und er sagt da Folgendes. Er ließ ein neues Gesetz herausbringen. Da sagt er, da ließ der König Darius allen Völkern und Leuten aus den verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde schreiben, viel Friede zuvor. Das ist mein Befehl, dass man überall in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchte und scheuen soll. Denn er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Helfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde. Der hat Daniel von den Löwen errettet. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Gott hat also alle Macht im Himmel und auf dieser Erde. Er hat alles unter Kontrolle. Er weiß, was geschieht. Und er ist es derjenige, der unser Leben gegeben hat, der uns alles gibt und durch ihn ist alles entstanden. Und dieser König Darius damals hat Gott sein Handeln und seine Macht durch Daniel kennengelernt und sogar erlebt. Er erkannte diesen mächtigen Gott, diesen lebendigen und der fähig ist zu retten. Aber leider blieb es nur bei diesem Wissen von Gott. Da steht, er erkannte, er wusste, wer dieser Gott ist. Bei Daniel war das anders. Daniel weiß nicht nur von Gott, sondern er lebte mit Gott. Und das ist der entscheidende Unterschied. Denn er redete täglich im Gebet mit ihm. Er dankte und lobte ihn und bat ihm um Hilfe. Und er hält sich fest an diesem Gott, auch wenn andere von ihm anderes erwarten und er sogar dafür Strafen aufgebrummt kriegt oder bedroht wird. Daniel ist uns hier in dieser Geschichte ein starkes Vorbild, weil er nicht nur wusste, wer Gott ist, sondern weil er mit Gott lebte, konsequent. Und das ist auch der Wunsch Gottes an uns, von jedem Einzelnen, dass wir mit ihm leben. Er möchte, dass wir mit ihm gemeinsam unterwegs sind. Er will eine freundschaftliche Beziehung mit uns pflegen. Er will uns helfen und beschützen, auch so wie Daniel. Amen.